Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Europawahl bestätigt einige Trends der vergangenen Jahre. Parteien, die immer noch Volksparteien genannt werden, verlieren an bindender Kraft. Die Grünen, die mit globalen Themen wie Klimaschutz Wahlkampf gemacht haben, könnten eine neue Volkspartei werden, besonders unter den Jungen. Aber auch Populisten, die auf nationalistische Töne setzen, gewinnen hinzu. Kompromisse zu schließen, einen breiten Konsens zu finden, wird schwieriger. Aber genau das wäre nötig, schreibt Alexander Görlach in seinem neuen Buch Homo Empathicus. Ein Comeback der Moral fordert er. Alexander Görlach ist Professor für Ethik und Theologie an der Leuphana-Universität in Lüneburg und nun aus Bonn zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Görlach.
Guten Morgen, Frau Florin.
Homo Empathicus ist der Titel. Sie wünschen sich mehr Bonum Commune, mehr Gemeinwohl. Warum so viel Latein?
Ich habe in Worms am Rhein am humanistischen Rudi-Stefan-Gymnasium Abitur gemacht und hatte jahrelang Griechisch und Latein. Und für irgendwas muss es am Ende ja dann gut gewesen sein.
Das verliert man also nicht.
Nö.
Trotz oder gerade wegen der internationalen Karriere. Ja, Sie machen eine moralische Krise aus. Worin besteht die?
Wenn wir zurückschauen auf die Finanzkrise im Jahr 2008, da sehen wir, dass im Nachgang Barack Obama viele Arbeitsplätze in Amerika geschaffen hat, also quasi nach alter Rezeptur Gutes geleistet. Und trotzdem haben wir heute einen absoluten Gegenkandidaten als Präsident in den USA. Warum? Einer der Gründe mag sicher sein, dass viele Menschen im Nachgang der Finanzkrise sich unfair und ungerecht behandelt gefühlt haben. Auf der einen Seite wurden Banken mit viel Geld gerettet, aber der einfache Hausbesitzer in den USA nicht. Also ich glaube, dass die Krisen, die wir heute erleben, eine Fairness- und eine Gerechtigkeitskrise ist, die daraus resultiert, dass eben nicht mehr der Mensch im Mittelpunkt des Ökonomischen steht, sondern zum einen früher, wie man gesagt hat, der Profit und heute in der neuen Ökonomie die Daten.
Andere Publizisten diagnostizieren Hypermoral, Moralismus. Sie wittern Verbote aller Orten. Sie sagen zu wenig Moral. Welche Moral fehlt?
Und genau das ist immer das Problem. Moralisieren, das braucht kein Mensch, weil letztendlich das nur sozusagen die Fassade ist, sich im Hintendran aber nichts verändert. Mit Moral meine ich den Mensch in den Mittelpunkt stellen, also quasi dem Humanismus nochmal neu zum Sieg zu verhelfen. Wenn wir zurückschauen, Adam Smith, der bekannteste Ökonom vielleicht, der Wohlstand der Nationen, das war angesiedelt im Bereich der Moralphilosophie, also im Reflektieren über das Miteinander und Zueinander der Menschen. Wenn man auch im Ökonomischen wie im Politischen nicht um Ausgleich bemüht ist, sondern und auf die Interessen der anderen schaut, kann man am Ende eben nichts erreichen, was dem Menschen dient.
Sie berufen sich auch auf Ralph Dahrendorf, den liberalen Denker, der ja auch daran appelliert hat, dass im Mittelpunkt eines Wirtschaftssystems, eines politischen Systems der Mensch stehen muss. Nur ist das eigentlich banal? Warum ist es so schwierig, dass es wirklich so kommt, dass der Mensch wirklich der Maßstab ist?
Es geht ja nicht nur sozusagen um das Abstrakte des Menschen, sondern wenn wir konkret schauen, dann gibt es sofort bei uns in der Nachbarschaft, in der Schulklasse oder an der Uni, am Arbeitsplatz Menschen, die wir eben nicht so gut leiden können oder die andere Interessen haben als wir. Und Dahrendorf ist ein guter Stichwortgeber, weil er nochmal darüber reflektiert, was uns eigentlich als Menschen sozusagen in einer Gesellschaft ausmacht. Und daran sehen wir auch in einem Atemzug, wo die Krise der Demokratie heute liegt. Dahrendorf sagt, wir alle sind aufgrund der Geburt, also quasi ohne Verdienst, als Christen würden wir sagen, aus Gnade Staatsbürger eines bestimmten Landes. Und diese Staatsbürgerschaft verliert man eigentlich auch gar nicht. Aber wie kann man nicht verlieren, Gott sei Dank. Aber wie drückt die sich denn aus? Und er sagt, dass auf den Menschenrechten beruhende Rechtsordnungen immer auch den Menschen bürgerliche und soziale Rechte geben. Das heißt, das Wahlrecht bringt ihnen nichts, wenn sie nichts zu beißen haben. Das heißt, in einer Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft, muss der Zugang zu Bildung, muss der Zugang zu Gesundheit für alle da sein. Und darauf aufbauen kann dann jeder seines Glückes Schmied sein, wenn sie so wollen, beziehungsweise versuchen, das ihm gemäße im Leben zu entdecken. Und je nachdem, wie man auf Daten schaut und was man daraus lesen mag, kann man zumindest so graduell feststellen, dass in vielen Demokratien in den letzten 25 Jahren, sagen wir mal, einfach es zumindest zu einer Disbalance gekommen ist und viele Menschen sich entweder wirklich oder auch nur gefühlt von der Teilhabe an der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen. Und keine Demokratie kann überleben, wenn die Menschen, die in ihr sind, nicht an ihr partizipieren können.
Sie haben auch Theologie studiert. Welche Bedeutung kommt den Religionen zu? Im Positiven wie im Negativen?
Also Religion hat ja verschiedene Funktionen und das öffentliche Reden von Gott ist wiederum etwas anderes einstudiert und folgt anderen Regeln wie eben das Private und das Spirituelle. Wir erleben auf der politischen Bühne eine Renaissance des Religiösen. Das Pew Institute in Washington hat letztes Jahr eine Umfrage unter Europäern gemacht. Dabei kam raus, dass 90% der Befragten getauft waren, also sich erinnern konnten, dass sie getauft sind. Das ist ja schon mal etwas. 70% sagten, dass christliche Werte in ihrem Leben eine Rolle spielen. Und nur 20% haben regelmäßig den Gottesdienst besucht. Daran sieht man, dass eben das Verständnis von Religion als öffentlicher Größe, als Identitätsstifter was ganz Eigenes ist und daneben oder nur teilweise damit verquickt eben die religiöse Praxis. Und daher kommt es, dass man sich wundert, dass so radikale Parteien wie in Ungarn oder in Polen einfach das Christentum auf die Fahne heben, das aber in echt und gefühlt auch mit dem Christentum, das man so spirituell vor Augen hat, im Gebet oder in der Anschauung Jesu, das hat damit gar nichts zu tun, weil Religion in dieser Weise eben als Identitätsmarker genutzt und ausgenutzt werden kann, um die gegen die anderen, uns gegen die anderen abzugrenzen und letztendlich dann auch abzuwerten. Das erleben wir ja auch bei der AfD in Deutschland. Da werden Weihnachtslieder gesungen und gleichzeitig Menschen anderer Hautfarbe und anderer Religion verteufelt. Umgekehrt das Gute, wenn wir auf die Flüchtlingskrise 2015 schauen und was im Nachklapp passiert ist, haben vor allem die christlichen Kirchen in Deutschland, Italien und Frankreich auch, nur um einige Beispiele zu nennen, also sind vorangegangen, haben gesagt, wir müssen auf den Mitmenschen schauen, wir müssen uns in die Schuhe der Flüchtlinge stellen, um überhaupt zu verstehen, was die Krise ausgemacht hat.
Ja, jetzt ist in der vergangenen Woche hier in Deutschland ein Gemeinwohlatlas veröffentlicht worden. Da wird ermittelt, welche Unternehmen und Institutionen positive Wirkungen fürs Gemeinwohl zugeschrieben werden. Da war die evangelische Kirche auf Platz 19, die katholische auf Platz 102, knapp vor dem Deutschen Fußballbund. Und andere Religionsgemeinschaften, etwa Judentum und Islam, tauchten gar nicht auf. Was sagt Ihnen denn das?
Also ich glaube, die katholische Kirche hat einfach aufgrund der gegenwärtigen Situation große Probleme, gesellschaftliche Akzeptanz.
Ja, das ist schon klar mit der katholischen Kirche. Aber ich meinte, dass die anderen gar nicht auftauchen. Obwohl wir in einem multireligiösen Land leben.
Also ich kann jetzt über die Methodik dieser Umfrage nichts sagen. Also die Mehrheit der Deutschen, wenn sie überhaupt noch religiös organisiert sind, sind ja in einer Kirche organisiert. Die Kirchen gehören zu den bekanntesten Institutionen des Landes. Das heißt also, deswegen hat man zu denen auch eine Haltung. Und wie gesagt, es gibt nur 55, wenn ich richtig informiert bin, Millionen Kirchenmitglieder und nochmal 20 Millionen, die irgendwann mal ausgetreten sind oder was weiß ich wie viel. Das heißt also, ich nehme eher an, dass das daher resultiert. Kann Ihnen das aber mit Gewissheit nicht sagen.
Ist denn Gemeinwohl, das ist ein wichtiges Wort in Ihrem Buch, ist das für Sie etwas Christliches? Gemeinwohlorientierung?
Also ich glaube, dass es im Christentum ganz viele Reflexionen dazu gibt, aber ich bin mir auch sicher, dass das in anderen Religionen und vor allem auch ohne religiöses Bekenntnis funktioniert. Der Stanford-Professor James Fishkin hat das Modell einer sogenannten deliberativen Demokratie ins Leben gerufen, wenn Sie so wollen, und das in der Praxis ausprobiert. Das heißt im Prinzip, Sie haben eine Frage zu lösen, was ich für die Wasserversorgung privatisiert, und dann kommen die Menschen in einem Stadtparlament zusammen, gemäß der wirklichen Verteilung in einer Gesellschaft, also Männer, Frauen, Schwarze, Weiße, Gelbe, Grünen, Juden, Christen, wie auch immer. Und dann hat er festgestellt, dass die Menschen, wenn sie wirklich mit der Repräsentanz des anderen sprechen, auch in der Lage sind, Abstriche an der eigenen Position zu machen. Das heißt, in Demokratie ist auch sehr wichtig, dass die Repräsentanz stimmt und dass man partizipieren kann. Also das zeigt eben dieses Fischkin-Modell, das eben in China genauso funktioniert hat auf lokaler Ebene wie in der Türkei oder der Mongolei oder in San Francisco. Das heißt, sie brauchen, und das meint Empathie ja auch, das ist eine Mischung aus Verstand und Emotionen und Gefühlsleistung, und Religionen können das befördern. Sie können diese empathische Grunddisposition des Menschen aber auch behindern.
Ja, sagt Alexander Görlach. Vielen Dank. Sein Buch heißt Homo Empathicus, von Sündenböcken, Populisten und der Rettung der Demokratie. Erschienen ist es gerade im Herder Verlag.